Guten Morgen, liebe Pax Christi-Mitglieder, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Ich heiße Ingeborg Oster, bin Allgemeinärztin und war fast 30 Jahre im Hasenbergl als Hausärztin niedergelassen. Jetzt bin ich auch schon in Rente und arbeite bei den Refudocs mit. Die kennen Sie vielleicht, es ist der Verein zur Versorgung, medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und ihren Kindern und bei den Open Med, die Menschen ohne Papiere versorgt. Ich habe mich sehr gefreut über die Einleitung, die Sie gehalten haben. Das war sehr berührend, fand ich, und freue mich, dass der Papst uns unterstützt in unserem Anliegen. Ich bin seit 1984 Mitglied in der IPPNW. Damals war ja die Friedensbewegung noch sehr stark. Wahrscheinlich alle hier im Raum haben damals gegen den NATO-Doppelbeschluss und gegen die Stationierung von Cruise Missile und Pershing 2 demonstriert. Die IPPNW wurde 1980 gegründet, und zwar mitten im Kalten Krieg, von 3 sowjetischen und 3 US-amerikanischen Kardiologen, die sich auf Kongressen, kardiologischen Kongressen kennengelernt hatten. Und 1983 entstand dann die BRD-Sektion. Also fast in allen Ländern der Welt gibt es Untergruppen. Die IPPNW-Ärztinnen und Ärzte, ist es laut genug jetzt?
Ja.
haben sich von Anfang an eigentlich vor allem damit befasst, mit den humanitären Folgen von Atomkriegen und atomarer Strahlung. Damals gab es ja die Erfahrungen, die schlimmen Erfahrungen nach Hiroshima und Nagasaki. In der Zwischenzeit kamen dann noch die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima hinzu. Da haben sich also immer die IPPNWler zusammen mit Naturwissenschaftlern mit den Folgen befasst und wissenschaftlich daran gearbeitet. Wir werden euch nicht helfen können, war damals unsere Botschaft. Nach einem Atomkrieg können wir Ärzte, hilft auch nichts, irgendwelche Jodtabletten zu verteilen, wir können euch nicht helfen. Für dieses Engagement bekam die IPPNW bereits 1985 den Friedensnobelpreis. Das haben viele wieder vergessen, aber das ist etwas, wo diese Expertise praktisch ausgezeichnet wurde. Damals schäumten die rechtskonservativen Kreise. Die Kohl-Regierung empörte sich darüber, dass eine Moskau-gesteuerte Organisation den Nobelpreis erhielt. Heiner Geisler, damals Generalsekretär der CDU, empörte sich und ereiferte sich darüber, dass die IPPNW und ihre Helfershelfer im Nobelpreiskomitee eine Weltverschwörung gegen den freien Westen einleitet. Und er meinte, Friedensnobelpreis müsste doch eigentlich die Bundeswehr und die NATO bekommen. Ja, diesmal bei dem Friedensnobelpreis an ICAN war der Ton etwas gemäßigter, aber im Inhalt haben wir trotzdem genügend Gegner, die uns vorwerfen, also der Friedensbewegung vorwerfen, wir idealisieren die atomwaffenfreie Welt und dämonisieren Atomwaffen. Die Atomwaffen, die nukleare Abschreckung hätte doch bisher den Weltfrieden erhalten, hätte Stabilität bewirkt. Und wir wissen aber, dass das überhaupt nicht stimmt. Überall, wo Atomwaffenstaaten mitmischen, da gibt es vor allem Krieg und Instabilität. Da brauche ich nur auf Osteuropa, den Ukraine-Konflikt verweisen, wo sich NATO, USA und Russland gegenüberstehen, oder auf Syrien, wo alle Atomwaffenmächte mitmischen, auf den ständigen Dauerkonflikt zwischen Indien und Pakistan, aber auch auf den fast zur Eskalation kommenden Konflikt zwischen USA und Nordkorea. Ich muss manchmal nachschauen. Es sind ja die Anzahl der Atomwaffen sind ja insgesamt gesunken. Es gibt jetzt noch ca. 15.000 Atomwaffen, davon sind 1.800 einsatzbereit. Von den 15.000 Atomwaffen sind, glaube ich, 6.800 haben die USA und 7.000 Russland. Und diese in Einsatz befindlichen Atomwaffen, die haben eine zigfach höhere Sprengkraft als die Hiroshima-Bombe. Und wir wissen ja, dass die Atomkriegsgefahr zurzeit größer ist denn je. Wir brauchen nur an das Jahr, seit Anfang 2018, wir haben erlebt diesen Fehlalarm in Hawaii, der 38 Minuten andauerte. Und es ist fast ein Wunder, dass da keiner, nicht der Trump, auf den Atomknopf gedrückt hat. Wir haben die Eskalation in vor allem die verbale zwischen Nordkorea und USA erlebt. Und wer will schon auf die beiden, Kim und Trump, auf denen ihre rationalen Antworten angewiesen sein? Außerdem hat uns im Anfang Februar das US-Außenministerium eine neue Atomstrategie vorgestellt. Und zwar, dass sie jetzt mit... Da gibt es jedes Jahr so einen Atomwaffenstatusbericht, der war 2010, sprachen sie noch von Abrüstung. Jetzt ist davon überhaupt nichts zu hören gewesen. Sie wollen also stationieren und bereithalten kleinere und leichter einsetzbare Kernwaffen, die sogenannten Mini-Nukes. Das hört sich doch richtig süß und harmlos an. Um damit auf Bedrohungen leichter und flexibler reagieren zu können. Und zum Beispiel auch auf nicht-nukleare strategische Angriffe können sie damit reagieren. Jetzt vor 2 oder 3 Tagen hat uns Putin seine neuen Atomraketen vorgestellt. Und da muss ich ein bisschen spicken, weil ich habe das heute früh noch mal nachgelesen. Er hat also neue Atomwaffen vorgestellt, zum Beispiel Marschflugkörper, die sowohl atomar angetrieben werden und damit ganz extrem schnell und weit fliegen können. Und die sind aber auch gleichzeitig mit Atomsprengköpfen bestückt. Dann Interkontinentalraketen, die also ganz weit fliegen können und die jeden Abwehrschirm durchbrechen können. Und diese Interkontinentalraketen können mehrere Atomsprengköpfe tragen. Es stand in der Zeitung, entweder 10 große oder 16 kleine. Außerdem haben die Russen noch vorgestellt, Raketen, die mit 10-facher Schallgeschwindigkeit fliegen können und damit natürlich ganz weit und auch sicher damit auch diese Abwehr durchbrechen können. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass da ist jetzt wieder die Spirale der atomaren Rüstung, ist damit schon wieder mal, steigt wieder nach oben. Und diese Kriegsplaner, muss man sagen, bilden sich wirklich ein, dass man einen Atomkrieg planen, durchführen und noch gewinnen kann. Aber wir wissen, auf jeden Atomkriegsbeginn folgt ein nuklearer Gegenschlag. Also das ist sicher so. Und von dieser Riesensprengkraft, die Atomsprengköpfe haben, da wird natürlich sogar wenn es mal ein regionaler Atomkonflikt ist, was man sich gar nicht vorstellen kann, der wird also enorme Auswirkungen haben. Es wird so sein, dass die Atombombe, wenn abgeworfen wird, das weiß man von Hiroshima und Nagasaki, das ist erstmal ein atomarer Feuerball, dann eine Riesendruckwelle, dann Feuerstürme und allein durch diese Wahnsinnsgewalt sterben schon mal Hunderttausende von Menschen und Lebewesen. Dann folgt ja noch die nukleare Strahlung, die kurz- und langfristig Millionen von Menschen und Tieren töten oder schädigen würde. Außerdem wäre damit ja auch die Umwelt, die Tiere, die Pflanzen, das Meeresleben gestört. Der atomare Winter würde eintreten, der dann natürlich auch durch Temperatursturz, durch die Sonneneinstrahlung ist vermindert, würden Hungersnöte ausbrechen und die Erde wäre und Verteilungskriege um die Ressourcen, die Erde wäre eigentlich nicht mehr bewohnbar. Zumindest nicht mehr so, dass man gerne drin leben möchte. Ja, das sind jetzt alles Horrorszenarien, die hoffentlich nicht eintreten werden, aber es ist auf jeden Fall besorgniserregend. Um jetzt auf die Geschichte von ICAN zu kommen, fange ich mit dem Atomwaffensperrvertrag nochmal an, der 1970 in Kraft trat und der die fünf Atomwaffenmächte beigetreten sind, und zwar China, Russland, USA, Großbritannien und Frankreich. Und diese fünf Atommächte dürfen legal Atomwaffen besitzen und auch entwickeln. Dann gibt es ja noch vier weitere Atomwaffenstaaten, die dem Kernwaffensperrvertrag nicht beigetreten sind. Das ist Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Die anderen Staaten, ich glaube, das sind 189 Staaten, die dem Atomwaffensperrvertrag unterschrieben haben, die dürfen keine Atomwaffen erwerben, bekommen aber das Know-how und die technischen Möglichkeiten, um Atomkraft zivil zu nutzen. Für die Atomwaffenstaaten allerdings besteht durch den Sperrvertrag die Verpflichtung, in Verbotsverhandlungen einzutreten und letztendlich, dass die Atomwaffen abgeschafft werden. Dazu, ja, bitte. Dazu gibt es, genau, da steht es hier, dazu gibt es Überprüfungsverhandlungen alle 5 Jahre, glaube ich. Die letzte war 2015, da kam überhaupt nichts mehr von Atomwaffenverbot oder Verbot zur Sprache. Das hat natürlich vor allem die Nicht-Waffen-Atomstaaten wahnsinnig frustriert. Und ICAN ist praktisch daraus entstanden. Im Jahre 2005 hat ein malaysischer Arzt, ein IPPNW-Kollege, die Idee entwickelt zu ICAN, und zwar nach dem Vorbild des Landminenverbots. Und diese Idee haben dann im Jahre 2007 zwei Kollegen aus Australien, haben zwei Kollegen aus Australien aufgenommen, haben ICAN gegründet. Das internationale Rote Kreuz hat sofort ICAN unterstützt. 2007 wurde dann ein Büro in Genf bezogen und in 2017 existieren inzwischen schon in 101 Ländern über 460 Mitgliedsorganisationen. ICAN hat sich vor allem den humanitären Auswirkungen von Atomkriegen gewidmet und hat darüber, es macht also praktisch Aufklärung zu diesen atomaren, humanitären Auswirkungen. Es hat aber auch in der UNO hat ICAN vor allem auch die Koordinationsrolle für die Zivilbevölkerung, für die Zivilgesellschaft übernommen. Es macht Lobbyarbeit bei den Staaten, vor allem bei den Nichtwaffenstaaten. Da hat es begonnen, weil die einfach frustriert sind und eine Motivation haben. Und es stellt auch die Expertise zur Verfügung, Input, wo vor allem also die IPPNW-Kollegen sich ja schon jahrzehntelang mit den Folgen von Atomenergie, Atomkraft und Atomkriegen befassen. IPPNW, das habe ich noch vergessen zu sagen, kam auch in dem eingangs erwähnt zur Sprache, hat sehr viel mit den Opfergruppen von Hiroshima und Nagasaki zusammengearbeitet und arbeitet immer noch zusammen. Da fließen viele Erfahrungen ein, gibt viele Treffen, viele Begegnungen. Ja, also ICAN hat praktisch von Anfang an versucht, die Staaten mit ins Boot zu holen. Daraufhin wurde 2013 und 2014 wurden Staatenkonferenzen zu den humanitären Folgen von Atomkriegen ins Leben gerufen. Die erste war in Oslo, 2014 dann in Mexiko und Wien. Und die Wiener, die Österreicher haben dann die Initiative ergriffen und haben mit 5 weiteren Staaten, das finde ich auch interessant, da ist Nigeria, Südafrika, Brasilien, Mexiko und Irland, haben also zusammen mit Österreich diesen Prozess in die UNO eingebracht, dass in der UNO Verhandlungen aufgenommen werden zum Verbot und zur Ächtung von Atomwaffen. Es war natürlich, wie man sich vorstellen kann, war da natürlich ein großer Widerstand von den Atomwaffenstaaten, aber auch von den NATO-Staaten und von sehr eng mit den USA zusammenarbeitenden Staaten. Und da können wir ruhig noch ein Stück weitergehen. Genau, das sind so Einzelheiten, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber auf jeden Fall boykottierten dann die NATO und die Atomwaffenstaaten die Verhandlungen. Und trotzdem wurde dann 2017 in der UNO praktisch verhandelt und es kam im Juli zur Abstimmung über das Verbot von Atomwaffen. 122 Staaten haben dafür gestimmt, 39 Staaten dagegen, 16 Staaten haben sich enthalten. In diesen 39 Staaten, die dagegen waren, sind alle NATO-Staaten, auch Deutschland, alle Atomwaffenstaaten und noch ein paar andere, zum Beispiel auch Japan, was man mit der Vorgeschichte fast nicht verstehen kann. Seit 20. September 2017 liegt der Vertrag zur Unterschrift aus. Es haben Stand jetzt 56 Staaten unterschrieben. Bereits unterschrieben, dann muss der noch ratifiziert werden vor den Parlamenten, durch die Parlamente. Wenn 50 Staaten ratifiziert haben, tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Jetzt ist vielleicht noch interessant, also ich finde auch fürs weitere Vorgehen, das Verhalten von einzelnen europäischen Staaten, wie sie sich verhalten haben bei den Abstimmungen. Norwegen hat damals noch unter sozialdemokratischer Regierung ICAN von Anfang an auch finanziell unterstützt. 2013 kam ja dann eine rechtskonservative Regierung dran und die hat dann sofort die finanzielle Unterstützung gekappt und hat sich dann auch nicht an den Verhandlungen beteiligt. Österreich hat ja von Anfang an die Staatenkonferenz ausgerichtet, hat dann auch von Anfang an die Verhandlungen mit unterstützt. In Österreich gibt es auch eine sehr breite atomkritische Öffentlichkeit. Dann Schweden hat auch von Anfang an die Verhandlungen unterstützt, hat sich an den Verhandlungen beteiligt, hat auch den Verbotsvertrag unterstützt, abgestimmt, obwohl es kurz vorher NATO-Gastland wurde. Aber die schwedischen IPPNW-Kollegen beklagen, dass wahrscheinlich dadurch Schweden nicht so mit vollem Herzen das Anliegen unterstützt hat, wie sie sich das erwartet hätten. Dann noch zu den Niederlanden. In den Niederlanden gab es ein ziemlich großes zivilgesellschaftliches Engagement. Da haben IPPNW-Kollegen einen Aufruf gestartet von 100 bekannten Wissenschaftlern und Ärzten, die für ein Atomwaffenverbot eingetreten sind. Dieser Aufruf wurde breit unterstützt von Kirchen, von Roten Kreuz, von Gewerkschaften. Und die niederländische Regierung hat daraufhin sich an den Verhandlungen beteiligt als einziger NATO-Staat, hat aber dann bei der Abstimmung dagegen gestimmt. Jetzt zurück nochmal zum Vertrag. Dass ich es nicht vergesse, das ist eigentlich auch eine der wichtigen Sachen. Nach der erfolgreichen Abstimmung haben wir uns natürlich alle sehr gefreut, dass der Friedensnobelpreis 2017 an Icahn gegeben wurde, und am 10. Dezember wurde dann der Friedensnobelpreis in Oslo überreicht. Und das ist schon mal ein gutes Werkzeug für uns auch. Mit dem Friedensnobelpreis können wir alle doch auch ganz gut arbeiten und vielleicht auch unser Anliegen noch besser voranbringen. Jetzt wollte ich nochmal zurück zum Inhalt des Vertrages gehen. Genau, da steht es ja, ich sage es nur nochmal kurz, also es ist verboten, die Entwicklung, die Herstellung, Lagerung, Weitergabe, der Besitz, die Testung und der Einsatz von Atomwaffen. Er verstößt sozusagen gegen das Völkerrecht. Das Konzept der atomaren Abschreckung ist Völkerrechtsbruch. Das ist ganz wichtig, weil ja immer mit dem Konzept atomare Abschreckung sichert Frieden und Stabilität und hat doch bisher sozusagen unsere westliche Wertegemeinschaft stabilisiert. Wir alle wissen natürlich, dass alleine mit dem Verbotsvertrag, der unterschrieben würde, noch kein einziger Atomsprengkopf verschwinden wird. Wir aber hier als Friedensbewegung setzen natürlich auf eine langfristige Wirkung durch einen Paradigmenwechsel in der internationalen Öffentlichkeit, dass wir wieder hinkommen zu Diplomatie und zu zivilgesellschaftlichen Lösungen von Konflikten. Dass eine Ächtung allerdings eine Ächtung von einer Waffenart ein wirksames Mittel sein kann, das hat uns der Verbot von Landminen gezeigt oder auch von Streuminen. Es ist so, dass immer mehr Staaten diese Waffen aus ihrem Arsenal nehmen, und die USA, die bisher das noch nicht rausgenommen hat, bei den Streubomben zum Beispiel, die kommt aber jetzt auch an ihre Grenzen, weil der letzte Hersteller von Streubomben, der heißt Textron Systems, der wird seine Produktion aufgeben müssen, weil ein Riesendruck der Zivilgesellschaft, aber auch ein finanzieller Druck durch zum Beispiel auch Gesellschaften, die investieren, oder die, so Hedgefonds und so weiter, selbst die merken ja, die Zivilgesellschaft toleriert es nicht mehr. Wir müssen also sozusagen Druck auf die Hersteller ausüben, sonst investiert auch niemand in diese Firmen. Ähnliche Entwicklungen wie bei den Streubomben gibt es bei den Landminen, bei Bio- und Chemiewaffen. Was die Abschaffung von Atomwaffen betrifft, weil ja da viele Skeptiker sagen, ja, wie soll denn das passieren, das geht doch überhaupt nicht. Es gibt seit Jahren Abrüstungsschritte zwischen Russland und USA. Ja, nach dem Gorbatschow hat ja damals unter Gorbatschow wurde ja da auch eine Abrüstung eingeleitet. Es gibt etablierte Vertragshüter wie die IAEO, die diese Abrüstungsschritte überwachen könnten. Und es gibt erprobte Verifikationsmechanismen. Unsere Arbeit wird es sein, die Friedensbewegung ist ja zurzeit leider nicht besonders kraftvoll, aber unsere Arbeit wird es sein, dass wir versuchen, die Öffentlichkeit weiter aufzuklären und dann Druck auszuüben auf die Bundesregierung, dass die dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Und damit müsste sie natürlich auch die US-Waffen aus Büchel abziehen, das wäre Voraussetzung, um da mitzumachen. Aber wir können natürlich auch Druck auf die Hersteller von Atomwaffen ausüben, zivilgesellschaftlich, damit diese dann vielleicht auch so einen erfolgreichen Prozess, dass das so ein erfolgreicher Prozess wie bei den Streuminen, dass keiner mehr das herstellen will. Ich weiß, es klingt alles utopisch, aber vielleicht schaffen wir es doch, dass wir einfach unsere Kraft darauf setzen, dass wir auf diese beiden Komplexe Druck ausüben, damit einfach Deutschland dem UN-Atomwaffenverbot beitritt, dass die US-Atomwaffen aus Büchel abgezogen werden. Das wurde bereits 2010 im Bundestag beschlossen, aber nie umgesetzt. Ja, das wären die zwei wichtigsten Forderungen. Vielen Dank.